Da brate mir doch einer einen Storch. Ich finde, das passt irgendwie alles ganz gut zusammen. Woher diese Redewendung kommt, auch das ist natürlich dem Bildungsauftrag des Knappencastes würdig und wird gleich besprochen mit einem legendären, storchähnlich alten Intro.
Knappencast.
Schönen guten Abend, Schalke-Fans. Sind wir sicherlich alle hier?
Die große Schalke-Show für die Ohren. Knappencast.
Was soll ich dazu sagen? Ist überwältigend.
Der Podcast vom geilsten Club der Welt.
Glück auf ihr, Königsblauen, glücklichen Kuschelkinder da draußen, endlich wieder gewonnen. Der Knappencast geht steil. Mein Name ist Marco, ich freue mich sehr, 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 dass ihr dabei seid und wieder eingeschaltet habt bei dieser kunterbunten Schalke-Show für die Ohren. Und an meiner Seite, sie hat sich das Oldschool-Intro gewünscht mit Rudo Assauer, Stanley Buda, ist Christine in Kölle am Rosenmontag.
Ja, Alaf, einen wunderschönen guten Abend, Glück auf. Hallo, lieber Marco.
Dann könnte man ja jetzt ein bisschen umtexten und sagen, denn Rosenmontags-Podcasts müssen glücklich sein. Ha?
Aber wir müssen ja auch nicht übertreiben.
Nee, aber Rosenmontag ist ja schön. Wie ist es denn in Köln am Rosenmontag? Es ist sehr uselig, wie wir alten Kölner sagen. Aber haben Sie denn schön gefiert, die Jacke?
Also es ist extrem uselig und dramatischerweise gab es gestern Abend ja noch furchtbaren Schneefall.
Oh.
Also für Köln ist ja eigentlich gerade ein Karneval überhaupt nicht erlaubt. Und heute ist das dann in Regen übergegangen. Ich glaube, es war der wettertechnisch übelste Rosenmontagszug, den ich so natürlich nicht live, sondern nur mal kurz im Fernsehen mitgekriegt habe. Aber wie immer, alle waren glücklich und alles war toll, toll, toll und ja.
Wie, so bequem bist du dann, dass du dich nicht vor die Tür wagst und einfach mal da so ein bisschen Strüssi rufst und ein paar Kamelle abgreifst oder so?
Ich bitte dich, das sind Zehntausende, Millionen, Hunderttausende, keine Ahnung, klar, von ja. Menschen und ich werde da nicht gebraucht und mich interessiert es auch nicht und ich bleibe da schön weg. Ich war im Warmen und Trockenen und habe gedacht, lass sie alle viere, aber ich mach nichts.
Aber da erkennt man dann doch deine wahre Herkunft. So ehrlich müssen wir mal sagen.
Ich bin halt eine Imi, ne?
Da erkennt man dann doch deine wahre Herkunft.
Ja, so ist es eben.
Weil im Lipperland, ich hätte jetzt fast schon wieder Ostwestfalen gesagt, nein, im Lipperland, ja, da hat man so viel Ahnung von Karneval wie du vielleicht bislang noch von der Redewendung, da braten wir doch einer einen Storch. Ist das korrekt? Oder gibt es da auch ein paar Umzüge oder irgend sowas? Nee.
Also natürlich, weil so. Ostwestfalen grenzt ja auch an katholische Lande, zum Beispiel Paderborn oder Höxter. Und da gibt es Umzüge. Tatsächlich. Mhm. Also 9 Kilometer von meinem Heimatort entfernt wurde schon immer, schon als ich ganz, ganz jung war, Karneval gefeiert. Okay. Und da gab es schon immer, immer einen Umzug. Alles also klar. Das hatte nichts mit dem zu tun, was hier in Köln so abgeht seit dem 11.11., machen wir uns nichts vor, klar. Und jetzt nur die Hochzeit ist. Aber auch da gab es schon Karneval.
Okay, gut. Aber wir sind nicht am Rosenmontag geboren, aber wir nehmen am Rosenmontag einen Podcast auf und deswegen müssen Rosenmontags Podcast glücklich sein, wenn ihr es nicht wisst, ein Kölscher Karnevalsklassiker vom Rosenmontags Geburtstagskind. Ja, zur Not mal nachhören und nachgucken. Ist ja ganz schön, da komme ich direkt ins Schunkeln, wenn ich daran denke. So, ja, ich habe ja schon gestartet und bevor wir hier einen fantastischen Ablaufplan abarbeiten, den ich von meiner Aufnahmeleiterin zugeschickt bekommen habe, wie jede Woche, den ich schätze, liebe und ganz fantastisch finde, kommen wir doch noch einmal zu dieser lustigen Redewendung, da brate mir doch einer einen Storch. Ich denke, nicht nur du, sondern auch ihr da draußen, ihr lieben Knappencast-Junkies und Knappencast-Novizen und Eleven, ihr habt es längst erkannt. Ich habe versucht, den Auswärtssieg in Kiel und ja, diese kleine Stichelei der Bild-Zeitung mit Brate in ein Wortspiel zusammenzufassen. Das ist mir natürlich ganz hervorragend gelungen.
Selbstverständlich.
Und jetzt mache ich erstmal mein Handy aus, bevor die Geräusche von außen kommen. Und dann Ja, was sagst denn du zu dieser Redewendung? Da brate mir doch einer einen Storch. Ich habe also jetzt schon mal vorab recherchiert und nicht live währenddessen. Das, weißt du was darüber?
Ja, es ist überraschend fassungslos, aber keiner könnte es besser erklären als du, Marco.
Ja, okay, also das ist schon klar, wenn man irgendwas Erstauntes, Unglaubliches oder völlig Unerwartetes passiert, genau. Ja, aber warum brät man dann einen Storch? Das ist ja eigentlich die Frage. Hast du da eine Idee?
Störche, die sind doch irgendwas, ja. Glücksbringer oder so?
Richtig, richtig.
Könnte es damit zu tun
genau,
haben?
Genau, damit hat es zu tun. Ein heiliger Vogel, ein Glücksbote und Symbol für Fruchtbarkeit natürlich. Und es war absolut natürlich undenkbar und galt als Tabu, einen Storch zu essen, geschweige denn zu braten. Das heißt also, wenn etwas so unglaublich ist, dass man es kaum glauben kann, dann fordert man sprichwörtlich das Unmögliche, Tabubrechende, nämlich die Zubereitung des heiligen Glücksbringers. Und daher kommt also diese Redewendung, da brate mir doch einer einen Storch. Aber so unglaublich und so tabubrechend war das Spiel ja jetzt nicht. Aber wir haben ja nur den Brater eingebaut, der jetzt zum Abi wird. Aber ich würde sagen, das machen wir gleich. Das ist so ein bisschen der Show-Effekt neben dem Spiel. Ich würde sagen, und da ich es auch ausnahmsweise endlich nochmal gesehen habe, vielleicht hat es Glück gebracht, spielen wir jetzt mal den Jingle und kümmern uns als erstes ums Spiel selber.
Wahnsinn der Woche!
Der Wahnsinn der Woche ist der Paarlauf im Eiskunstlauf bei Olympia. 22.15 Uhr geht es erst los, habe ich gerade gesehen. Oder ist auf jeden Fall irgendwie die Action heiß. Natürlich läuft die, aber wir sind voll aufmerksam bei euch. Im Hintergrund der Olympia-Screen. Und ich sehe gerade, Laura Nolte im Monobob führt nach 3 Rennen. Ich liebe Monobobfahren, total spannend. Ich liebe überhaupt Bobfahren, das finde ich gut zu gucken. Also der Wahnsinn der Woche, bevor wir zum Spiel kommen, ist natürlich Olympia. Was guckst denn du davon, außer als Kunstlauf? Oder bist du wie meine Töchter, die alles langweilig finden, was ich spannend finde? Und das Einzige, was mein Sohn und ich dann langweilig finden, nämlich das als Kunstlaufen, das finden die dann toll. Bist du genauso? Oder bist du etwas breiter gefächert?
Also ich gucke eigentlich fast alles gerne. Ich finde diese ganzen Dinge, die man kaum aussprechen kann, wo diese ganzen Figuren kommen, egal ob es jetzt Snowboard ist oder Skating oder was auch immer, wo die unglaubliche Sprünge durch diese Pipe oder wie auch immer es heißt machen, oder ich mag das gerne ansehen. Das sind so Dinge, da kann ich mir nie vorstellen, dass ich irgendwas damit zu tun haben könnte. Aber angucken geht ja immer. Das ist wie mit dem Rosenmontagszug. Habe ich auch gar nichts mit zu tun, aber angucken geht.
Was war denn dein Highlight bisher, der Spiele von Cortina und Milano?
Highlight?
Falls es sowas gibt.
Vielleicht gab's da gar kein Highlight. Also das Highlight ist, wirst du jetzt wieder ungern hören.
Kommt gleich noch.
Das Eiskunstlaufen. Also es kommen ja noch diverse Disziplinen. Die Männer und Frauen werden ja auch noch einzeln laufen. Das wird ja auch noch sehr schön. Aber ansonsten gucke ich jetzt auch natürlich nur abends, weil meistens Arbeit und so ist sehr schwierig. Und sonst finde ich Curling faszinierend,
ja,
weil diese Spiele, das ist so, wenn man so richtig runterkommen will,
ja,
und einfach
absolut
total entspannen, absolut, dann denke ich mir, wow, das so ein Spiel dauert ja bis zu 3 oder noch länger Stunden und es ist so schön, denen zuzugucken,
absolut,
und ich glaube, es ist aber so schwierig, das zu spielen, da hat man gar keine Vorstellung von. Da denkt man immer, ja gut, der rutscht irgendwie so ein bisschen übers Eis und dann fegt da noch einer und fertig. Das ist sehr faszinierend, dieses Spiel.
Schön, dann machst du das Richtige auf. Also ich finde so Curling so ähnlich wie Snooker, da hast du recht, ist sehr meditativ, Tranquilizer aus dem Fernsehen. Und was ich spannend finde bei diesen Curling-Übertragungen, dass man halt immer so alles hört, wenn die da reden. Ah, den spielen wir hier an und den da. Und die Gegner stehen ja dann auch dahinter, die hören auch alles. Das ist halt sehr transparent, möchte man meinen.
Außer sie sprechen Schwedisch. Das ist, halte ich jetzt für schwierig.
Da gab es aber einige, übrigens apropos Schweden, da gab es wohl einige, ja, muss man sagen, Unschicklichkeiten zwischen Schweden und Kanada. Da hat nämlich einer gesagt, verpiss dich doch. Und normalerweise gilt Curling als Gentleman-Sport. Im Winter habe ich dann mich ein bisschen informiert. Und haben sich aber ganz schön gekabbelt und geärgert. Es gab nämlich Betrugsvorwürfe. Also total spannend, soll man nicht meinen, wie das überhaupt beim Curling geht. Ja, also Curling, unsere neue Lieblingssportart, kurz nach dem S04, der also in Kiel gebraten hat, die Störche. Ich war auf jeden Fall, wie gesagt, endlich mal wieder live vom Fernseher dabei. Hat dann auch richtig Spaß gemacht, obwohl man, also mir ging es zumindest ein bisschen so wie dem Loris, dem Karius. Gott, man konnte so wenig erkennen. Also es war so schwierig, ja. Also die tiefstehende Sonne hat auch irgendwie die Übertragung ein bisschen tiefstehend gemacht. Wie war es denn bei dir? Hast du es auch gesehen? Fandst du es auch ein bisschen tiefstehend? Und was ist so dein erster Take zu diesem Spiel?
Also ich würde das mal wieder zweiteilen, das Spiel, in eine sehr gute erste Halbzeit, wo ich gedacht habe, ja, so, jetzt ist es soweit. Das alles ist gefallen, alles ist geändert, alles ist wieder gut. Und dann kam die zweite Halbzeit. Und da habe ich gedacht, da hat mein Mann mal kurz reingucken, na, wie steht's denn? Ich sage, ja, geht jetzt weiter. Es darf alles passieren, nur kein schnelles Gegentor.
Klar.
Und dann hat er später noch mal reingeguckt, sofort, das geht dann immer so, Tür geht kurz auf, Spielstand checken und wieder weggehen, im Zweifelsfall. Und da hat er ja gesehen, dass das nicht das Tor, was auf keinen Fall fallen sollte, gefallen war und hat er sich lieber schnell wieder verzogen.
Vernünftig, ja.
Ja, voll. Mhm.
Ja.
Und irgendwann habe ich dann eh nur noch mit dem Fernseher geschimpft und allem, was da so passierte, und konnte auch nicht mehr sitzen. Also ich kann dann ja nicht mehr sitzen. Ich war froh, dass ich das nicht, dass ich nicht die Nachfühlzeit gemacht habe, weil mich hat es eigentlich dann ständig aus dem Sessel gerissen.
Ja, gehen wir nochmal der Reihe nach durch. Also ich habe hier von meiner Aufnahmeleiterin wieder alle Daten zur Verfügung gestellt bekommen. Hatten wir ja jetzt auch schon mal gehört. Also diese X-Goals von 3,06. Im Gegensatz zu den 1,35, also würde man, wenn man nur nach diesen Zahlen geht, auf jeden Fall von einem verdienten Sieg sprechen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir diese Saison schon mal so viele X-Goals hatten. Mhm. Und das war ja auch so, da gab es ja wirklich schon einige coole Chancen. Sehr offensiv, zielstrebig auch, waren coole Stafetten dabei. Also all die Dinge, die man dann so am Ende der Hinrunde oder jetzt auch noch bemängelt hat, dass wir auch nach vorne ein bisschen was zeigen wollen. Das haben wir auf jeden Fall, zumindest in der ersten Halbzeit, richtig gut gemacht. Hat richtig Spaß gemacht, immer wieder mit Edin Dzeko. Das ist schon eine Freude, dem zuzusehen. Da gab es einmal eine Aktion, da war der eigentlich ziemlich spitzer Winkel rechts im Strafraum. Und weil der so cool schießen kann, hat er trotzdem noch was ganz Gefährliches draus gemacht. Da fand ich, wo ich dachte, wow, was für einen geilen Typ wir da haben. Ja, also bin ich im Grunde, hast du ja auch alles schon gesagt, also richtig starker Auftritt, vor allem in erster Halbzeit. Und dann ist das aber eben wieder passiert. Ich weiß nicht, hier, ich bleibe ja jetzt hier gerade noch bei meinen Daten. Hier habe ich Laufleistung, Kiel 118 Kilometer, Schalke 114, das ist, glaube ich, relativ wenig. Also ich sag mal, man sagt immer so, ja, wenn jemand so 120, glaube ich, oder die Mannschaft 120, dann ja, machen die richtig viel. Ja, ist das so ein bisschen, setzt sich das fort, was wir alles schon so gesagt haben, dass ja, wir natürlich nach vorne ein bisschen mehr investieren, dass auch alles ein bisschen schöner ist und dafür aber eben einfach hinten was verlieren und so ein bisschen unsere Energy und dieses Wegverteidigen ist, kann man das so zusammenfassen? So einfach?
Ja, das passt schon. Also in der ersten Hälfte war das ja auch genau alles gut. Und alles stimmte. Und dann, als Becker dann rausging zur Halbzeit, da habe ich schon gedacht, oh nee. Ich habe jetzt aber nicht noch mal geguckt, ob inzwischen irgendwie raus ist, was er hat. Ob das nur eine Vorsichtsmaßnahme war. Also Muslic hat, glaube ich, gesagt, er hätte irgendwas gezwickt. Und mehr habe ich jetzt, ich habe jetzt aber nicht noch mal geguckt, noch nicht gelesen. Und dann dachte ich schon, hoffentlich tut das jetzt nichts. Obwohl natürlich Ayhan auch gut gespielt hat, ja, schon absolut. Sehr oft. Insofern sollte das ja passen. Aber ich habe mich so dran erinnert, als wir diese wunderbare Crossover-Folge gemacht haben, da hat der Felix, glaube ich, gesagt, wenn jetzt irgendwie sowas ist, man führt 2-0, dann bin ich ganz sicher, da passiert auch nichts mehr. Und ich habe dann gedacht, bei dem 2-0, schade, ich habe das nicht mehr.
Nee,
das ich habe
nicht mehr.
Das ist sowas von weg. Jetzt ist die ganze Zeit wieder Gezitter und Aufregung und Nervenkitzel, ob und wie lange das gut geht.
Absolut. Und in der ersten Halbzeit, so ehrlich, wollen wir ja mal sein, war ja auch schon diese eine krasse Doppelchance da, wo Karius stimmt. Helden der Ball verbringt. Und dann noch dieses ja, Tor, wo das dann aber zurückgepfiffen worden ist, weil der Kurucay da ein bisschen geschubst worden ist. Aber ja, theoretisch war das auch ein guter Angriff von denen. Und das war auch eine gefährliche Aktion. Also hatten wir da auch schon welche. Ja klar, und in der zweiten Halbzeit, also die hatten 9 Ecken insgesamt und jedes Mal hat man super Schiss, eben auch wegen dieser tiefstehenden Sonne, gab es ja heute auch noch irgendwie Berichte über Karius, hat ja irgendwie auch da was gepostet und so.
Ja.
Ist dann halt eben auch schwierig, aber trotzdem war man immer so unsicher, auch bei diesen Halbfeldfreistößen. Das war wirklich, ja. Aber wie gesagt, ich finde, es ist so ein bisschen einfach dieses mal wieder so dieses Energiehaushaltsprinzip. Ich habe halt nur ein bestimmtes Quantum zur Verfügung und wenn ich, wie in der Hinrunde, einen großen Teil in die Abwehr investiere, dann geht halt nach vorne nicht so viel. Und wenn ich jetzt aber mehr nach vorne investiere, dann kostet mich das halt hinten was. Und so diese Vorstellung, dass man vorne und hinten, das geht halt eben nicht. Ein bisschen was geht halt für das eine halt eben drauf, so sehe ich das. Und ja, und dementsprechend war es halt echt zittrig bis zum Ende. Und das war aber dann wieder so ein bisschen wie in der Hinrunde, dass man da stand und dachte, boah, jetzt pfeif endlich ab, knapper Sieg.
Ja, genau.
Ja, schön.
Was sagst du zu Kenan?
Meinst du jetzt hier
zu Karaman, ja, ja, zu den zwei, ich glaube, 2 Chancen war es ja, wo man dachte.
Ach so, warum? Stimmt, das auch 2, ja, richtig, ja. Ja, was soll ich sagen? Irgendwo müssen ja diese 3,06x Goals herkommen. Ja, er hat ja dann, irgendwie hab ich heute gelesen, ja, am schönsten sind diese einfachen Tore, was er dann gemacht hat, das ist sein erstes Tor. Die anderen waren aber ehrlich gesagt auch ziemlich einfach.
Ja, vor allen Dingen sah das ja sehr unglücklich aus, als er in dieser einen Szene da, warum auch immer, ob der Ball nochmal komisch aufgesprungen ist, ob das doch mehr ein Acker war, als man dachte, weil ja vorher noch der viele Schnee da drauf lag und. Aber irgendwie war das schon sehr unglücklich. Also er hätte mindestens 2 Tore machen müssen, finde ich.
Finde ich auch, ja. Wurde trotzdem relativ gut benotet. Man sagt ja noch immer, ja, er muss ja auch in diese Chancen reinkommen. Ja.
Nee, gut benotet, meinst du? Ich dachte, der hätte eine 4 oder 4,5 oder so gekriegt.
Ja
gut,
ich habe ja natürlich jetzt, ich habe nicht beim Kicker tatsächlich geguckt, sondern bei, hier was beim Haus- und Hofsender.
Okay, also im Kicker hat er eine schlechtere Note gekriegt.
Ja.
Nee, doch nicht. Das verstehe ich fast gar nicht. Der Schallenberg, ich habe mich verguckt, muss meine Brille mal aufsetzen. Der Schallenberg hat die 4,5 gekriegt, Kenan hat tatsächlich eine 2,5 gekriegt.
Ja, sag ich ja.
Das überrascht mich.
Ja, Mann. Also klar, ich finde immer, wenn sowieso jemand ein Tor macht und die Mannschaft gewinnt dann, das ist ja dann häufig so, die kriegen dann immer irgendwie eine 2 in den allermeisten Fällen. Und ja, wie gesagt, man kann ja nur positiv daran anmerken, also sagt, dass er sich überhaupt in diese Chance bringt. Hat auch, finde ich, sonst auch eine ganz coole Aktion. Natürlich immer agil und umtriebig. Spielt manchmal ein bisschen geöffnet durch so eine Einzelaktion. Also, ich finde es jetzt ja, weißt du, wenn die jetzt mal da ein paar Chancen verdaddeln oder so, ich finde es ehrlich gesagt viel cooler, dass wir so viele Chancen erstmal jetzt rausspielen. Das ist doch schon mal ganz gut. Wie gesagt, dafür verlieren wir hinten was und man würde es uns halt mal ein bisschen einfacher machen, ihr lieben blau-weißen Schlümpfe auf dem Platz, wenn ihr doch schon mal das dritte Tor machen würdet.
Ja,
dann
ja,
wäre
ja.
es einfach alles etwas entspannter.
Ja.
Und so war es aber nicht entspannt. Und trotzdem war es irgendwie cool, endlich nochmal gewonnen zu haben. Wirklich ein schönes Gefühl, seit 2,5 Monaten nochmal ein Gewinnwochenende. Das hat richtig Spaß gemacht, richtig gut getan. Ja. Und dann gleichzeitig auch wieder die Tabellenführung übernommen, aber alle anderen haben ja gewonnen. Gut, Paderborn und hier eben Darmstadt haben unentschieden gespielt, aber es ist super eng. Also trotzdem könnten wir theoretisch auch nächstes Wochenende wieder aus dem Aufstiegsrennen rausfliegen. Es wird jetzt auch noch ein bisschen dauern, dass das so eng bleibt. Ja, und da können wir halt eben noch lange zittern. Da werden wir noch ganz schön viel bibbern müssen. So, ich würde sagen, wir gehen mal so ein bisschen zu den einzelnen Spielern. Gucken wir mal wieder drauf. Karaman, hast du schon gesagt, ist dir zumindest ein bisschen negativ aufgefallen, dass er da rumgedaddelt hat, aber ist dir noch jemand negativ aufgefallen? Schallenberg, ja, tollpatschig. Deswegen kriegt man auch eine schlechte Note. Aber sonst noch wäre positiv wie negativ herausgestochen.
Ja, unsere 9, ne? Das fand ich schon schön anzusehen, ja. was beide da so gezaubert haben, muss man
alle
ja
drei, würde ich sagen. Alle drei.
Ja, es stimmt. Jacko natürlich sowieso.
Ach so, den hast du nicht mehr
haben wir ja, ja, wir mhm. haben ja gerade schon ein bisschen über Jacko gesprochen und wie toll er das wieder alles gemacht hat mit dem Winkel und der Übersicht und der Weitergabe und. Aber auch der Njai, extra nochmal geguckt, wenn man es ausspricht, Njai. Und auch Shish, großartig.
Ja, fand ich auch. Richtig geil. Also, das sind dann auch schon so. Naja, ich habe heute einen Podcast mit Frank Baumann gehört.
Mhm.
Ja, der auch schon wieder unterwegs war. Im Spielmacher-Podcast. So heißt der Spielmacher. Mit dem Sky-Reporter Frank Hellmann. Nee, Sebastian Hellmann heißt er. Aber Spielmacher heißt der Podcast, weil ehrlich gesagt, naja, ist jetzt nicht unbedingt so eine Höheempfehlung, weil Frank Baumann, das fand ich irgendwie auch ganz sympathisch, dieser Hellmann dann immer so, ja, manchmal muss man eben auch ein bisschen lauter sein und Baumann immer so, nee, ich bin einfach ruhig, ja, nee, und so, da hätte ich ihm am liebsten zugerufen, ja, Hellmann, ein Charakter ist keine Baustelle, er ist so, wie er ist. Und dementsprechend, wenn jemand halt so ein ruhiger, ein bisschen introvertierter Typ ist, ja, ist das meistens auch alles nicht so spannend. Ja, also ich finde, das hat in aller seine Ruhe und Gemütlichkeit, hat er aber alles gesagt, der Baumann, was er gebetsmühlenartig schon seit 7 Monaten sagt. Also ihr werdet da ganz ehrlich nichts Neues erfahren von Frank Baumann.
Und das ist ja auch gut so. Das lieben wir doch, dass er so ist, wie er ist,
ja,
und
ja,
feiern das.
Ja, ja. Das passt auch. Und was ich aber eben, deswegen kam ich gerade drauf, was er nämlich dann gesagt hat, dass eben diese Transfers jetzt im Winter auch schon ein Vorgriff auf den Sommer waren. Ja, also in dem Sinne, als dass wir dann, wenn wir die langfristig haben, bis auf Njai, das ist echt schade, habe ich natürlich direkt, der ist ja nur ausgeliehen, ne? Eigentlich gibt es da nichts, aber wie gesagt, falls alles gut läuft und so, dann ist Baumann vielleicht auch gewieft oder so, vielleicht kann man natürlich trotzdem was machen, weil der würde richtig gut passen. Macht Spaß, der Junge, und Aushish, ja, macht auch richtig Spaß, und Jacob macht auch richtig Spaß. Also alles echt eine coole Sache. Ich finde, wer noch nicht so Spaß macht, ist Ljubicic. Ja, macht irgendwie so, ja, okay, durchschnittlich, sagen wir mal, hat immer mal wieder ein paar coole Aktionen, aber so richtig reißt er das Spiel noch nicht an sich. Ja gut, solange es die anderen tun, ist das ja auch erstmal okay.
Die Aktionen waren, glaube ich, eher am Anfang, meine ich, mich zu erinnern, von Ljubicic. Und dann irgendwann habe ich mich in der zweiten Hälfte auch gefragt, ist er noch da oder ist er schon weg?
Ja.
Weil ich ihn dann gar nicht mehr gesehen habe.
An sich war jetzt diese Viererverteidigung, ich fand, die war schon jetzt irgendwie so ganz gut aufgestellt. Ich bin halt eher so der Meinung, es ist ja insgesamt so eine, was wir letzte Woche auch schon besprochen hatten, so eine Energiesache, oder was wir eben schon gesagt haben, dass dann einfach ein paar Prozent dann hinten fehlen, egal ob die jetzt zu Vierter oder zu Fünfter spielen, und dementsprechend es dann auch manchmal ein bisschen zittrig wurde. Aber ansonsten war es gut, finde ich, dass diese Kuducay, diese Doppel-K Innenverteidigung stand. Irgendwie hat einem das auch ein cooles Gefühl gegeben.
Ja.
Und ja, ein bisschen fällt auf, finde ich, dass so Elfausi und Schallenberg, das heißt also alle, die so in der ersten Halbserie so herausgeragt haben und dann auch so aufgefallen sind, dass das halt ein bisschen so überdeckt wird, eben von den Neuen, ne, weil die jetzt auffallen. Und ja, ich bin immer noch, da können wir jetzt vielleicht dann auch schon den Sprung machen, ja, ich bin immer noch so ein bisschen, sagen wir mal, wenn 5 Neue kommen, dass das so ein bisschen was mit einer Kabine macht, auch so ein bisschen mit der, ja, mit der Wahrnehmung von außen wie von innen. Und da gab es dann auch eben J-Mal exklusiv im knappen Cast ganz brandheiße Meldung letzte Woche, ja, dass da ein bisschen viel Bosnisch in der Kabine gesprochen wird, oder beziehungsweise dass halt eben so diese neuen, ja, vielleicht so ein bisschen die Hierarchie oder die Statik durcheinander bringen, um es mal ganz neutral erstmal zu sagen. Und so ein bisschen, finde ich, sieht man es auch auf dem Platz, also nicht, dass das Spiel durcheinander gebracht ist, aber so die, weißt du, wenn du so drauf guckst auf Spielen und sagst, ah, Jeko, geil, Weltklasse. Und dann tut halt einfach Elfausi, fällt halt so ein bisschen ab in der Wahrnehmung, obwohl der nach wie vor genauso cool ist wie in der Hinrunde, oder?
Ja, ist er. Und ich habe gerade überlegt, weil du hast das ja letzte Woche sehr schön auch referiert, wie deine Sicht der Dinge dazu ist. Und Es ist aber für Fausi vielleicht doch auch mal ganz schön, ja, dass er nicht mehr so wahnsinnig ständig im Fokus steht. Und wenn die jetzt noch ein paar Spiele gespielt haben, dann lässt dieser Hype, und das gar nicht negativ gemeint, um diese neuen Spieler ja auch etwas nach, sehr wahrscheinlich. Und es fügt sich wieder mehr in diese Einheit, die wir ja kannten. Und die auch, glaube ich, immer noch da ist. Aber dadurch, dass so kleine Brandherde gelegt werden, und wir wissen ja inzwischen, woher dieser Brandherd kam, die ja jetzt nun auch ein halbes Jahr in der ganzen Hinserie nur an der Tischkante nagen konnte, weil sie nichts über Schalke schreiben konnten. Und jetzt ist ihm endlich eingefallen, oh, es sind so viele Bosnier da, da machen wir doch jetzt eine Geschichte draus. Und es hat ja nicht geklappt. Also Muslic hat das ja von sich aus auch nochmal in der Pressekonferenz danach angesprochen und sehr souverän gelöst. Die Frage wäre natürlich gewesen, hätte, hätte, Fahrradkette, wenn wir nicht gewonnen hätten, wäre es dann wieder gekippt. Das ist, brauchen wir jetzt nicht weiter drüber philosophieren, kam mir nur gerade in den Sinn, aber das war jetzt ja auch nochmal so ein, lasst es einfach sein mit euren Dingen, die ihr hier künstlich reinprojizieren wollt, denn da ist nichts.
Ist gut, ja. Und er hat das ja auch schön beschrieben, bei Sky auch nochmal, dass so viele sind es ja dann auch nicht, als mit diesem Bosnitsch, ne? Bosnitsch. schöner freudscher Versprecher. Und hat dann irgendwie so beschrieben, wie die in der Kabine sitzen, dass die gar nicht nebeneinander sitzen und dass es dann schwierig wird und dass die Amtssprache in der Kabine oder die meisten halt eben Französisch sprechen, weil wir dann eine viel größere Fraktion haben von französisch sprechenden Spielern. Und naja, und dann war es ja eine schöne Replik, das hat er ja wieder super gemacht, der Muslic, mit Kenan Abi, weil Abi dann eben im türkischen oder arabischen
Türkisch, ich meine, ich hätte Türkisch
ist
gelesen.
Ist auch Türkisch dann, ne? Aber vielleicht zum Arabischen auch so. Aber ja, Abi ist eine Schalker Legende, ist eine Kurzform für, wenn jemand die Matura macht, wie die alten Leute das noch zu sagen pflegten, oder eben also das türkische Wort auch für Bruder. Mhm. Aber ich glaube, ohne es jetzt zu wissen, aber ich sage mal, wenn jetzt hier deutsche Jugendliche im Slang immer, ey Bruder, was geht? Oder halt eben so mit diesem Brate, das hat ja, das finde ich, konnte man bei Dzeko ja auch gut raushören, dass man das dann auch so verwendet. Aber ich weiß gar nicht, ob Türken das dann auch so machen, dass die einfach, ey Abi, also ich glaube, die, weiß nicht, weißt du, wie ich meine? Also ob das auch so slangmäßig so cool ist, dass die das so benutzen, glaube ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, das ist viel.
Also wenn es nicht schon inzwischen ein ganz, ganz neues Wort dafür gibt, was ich gerade nicht weiß, dann sagen die auch nicht Bruder, sondern Bro.
Ja gut, okay, ja.
Wenn schon, denn schon.
Ein Gedenklisch, klar, natürlich. Ja. Das schon, aber weißt du, so dieser Coolness-Faktor, also ich weiß nicht, es naja, wir brauchen ja mal was so ein bisschen für das Ende, fürs Leckerli, für die Kirsche auf der Torte, da gucken wir uns das nachher mal an, wie die türkischstämmigen Menschen, oder wie überhaupt noch in der Türkei, ob es auch so ein Slang-Cool-Wort gibt und dass es eben Abi ist. Ja? So, werden wir uns aber. ich habe gerade schon angefangen einzugeben, habe es mir aber, wie gesagt, eigentlich dann aufgehoben und habe nur ist Abi und wollte danach eine weitere Frage stellen. Und schon kommen hier natürlich Vorschläge, du weißt ja, wie Google ist. Hm. Und ja. Hier kommen so Fragen wie, ist Abi ein Hochschulabschluss? Ist Abi schwerer als Fachabi? Und schönste Frage, ist Abi in Polen schwerer? Warum auch immer? Ich weiß es
nicht. Warum auch immer? Wir wissen es nicht.
Auch das werden wir rausfinden. Nur für euch natürlich. Jetzt schaue ich wieder auf meinen Aufnahmeplan. Ja, du hast hier noch diese Randgeschichte mit diesem. Ich meine, das ist natürlich schon schön mit Kuraci, wie die Schachti nennt. Ich rieche ein Tor und Muslic, du riechst nur Lamacun. Also, das ist natürlich klasse. Und das zeigt ja schon irgendwie, was da für ein Vibe in der Kabine ist. Aber zeigt irgendwie auch so die hellseherischen Fähigkeiten von Hasan Kukucay. Ja,
also. Er hat ja, das war total nett, wie Muslic das beschrieben hat. Er hat gesagt, er hätte ein langes Gespräch mit ihm gehabt, ein Einzelgespräch. Und er musste Klartext mit ihm reden, das ist ja auch sehr interessant. Und dann hat er eben zu ihm gesagt, I smell a goal. Und das fand ich ja auch total nett, dass er das so erzählt hat. Und dass er sich hinterher aber entschuldigt, er hätte sich sofort nach dem Abpfiff bei ihm entschuldigt oder wahrscheinlich schon in der Halbzeit, dass er ihm ab jetzt immer glauben würde, wenn er sowas sagt.
Cool. Was ich jetzt gerade rausgehört habe, ja, weiß nicht, ich habe den, glaube ich, noch nicht im Interview gehört. Das heißt also, kann Kurucha kein Deutsch? Doch schon, oder? Der spielt, hat auch.
Nein, Muslic hat das ja erzählt, die Geschichte.
Ja, ja, aber weil du jetzt meinst, das ist meine Goal. Muslic kann ja auch Deutsch. Die hätten sich doch dann, wenn, auf Deutsch unterhalten oder so.
Das weiß ich nicht. Er hat es halt einfach so erzählt. Okay. Ob dazu hat er dann nicht nochmal Stellung genommen, in welcher Sprache genau dieses Männergespräch zwischen Trainer und Spieler abgelaufen ist.
Alles klar. Gut. Naja, ist auch egal. Wir sind ja eben vielsprachig. Und genau darum werden wir uns auch gleich noch kümmern. So, jetzt schaue ich wieder auf meinen Ablaufplan. Das hatten wir jetzt gemacht. Ja, wir haben ja schon hier ein bisschen über die Brate-Abi-Geschichte. Dzeko wieder in der Kicker-Elf des Spieltags, haben wir eigentlich auch schon angesprochen. Schallenbock auch schon. Freude über die Neuzugänge auch schon. Dann hast du mir hier noch was geschickt von Sascha Felter aus der Elf Freunde, die Liga der außergewöhnlichen Keeper. Da geht es um Loris Karius und
auch.
Und um Timo Horn.
Genau, also die haben sich mal angeguckt und das ist ja tatsächlich so, dass in diesem Jahr sehr viele überragende Torwarte da sind, die auch, ich meine, wir hatten ja zwei als Weltklasse, darüber haben wir auch gesprochen in unserer Folge, den Torwart von Hertha und eben Karius, aber nur ganz kurz dahinter war ja Timo Horn. Und ich als Wohnende in dieser Stadt weiß ja, wie schwer es Timo Horn hier auch beim FC hatte, unter anderem natürlich zu Recht. Und was der jetzt nochmal für einen Sprung gemacht hat in diese Torliste, wo er auf Platz 3 ist, auf 2 dann eben der Ernst und auf 1 Karius, das ist schon interessant. Und da hat Elf Freunde sich gedacht, schreiben Sie doch mal einen Bericht drüber. Und ich finde immer, wenn so ein Schalke-Spieler ganz oben bei solchen Listen steht, dann muss das natürlich Erwähnung finden in unserem wunderbaren Podcast.
Okay.
Und dann folgt eine wunderbare Lobhudelei auf das, was er so macht und kann. Aber auch, dass bei dem Dresden-Spiel, da hatten wir ja auch drüber gesprochen, bei dem Ausgleich er nicht ganz so gut aussah. Und was ich spannend fand, da gab es dann den Satz, aktuell müssen aber viele Torhüter mit solcher Bedrängnis bei Eckstößen rechnen. Und dann dachte ich nochmal, wieso denn eigentlich mit dem 5-Meter-Raum und so weiter? Aber das ist ja vorbei, diese 5-Meter-Regel. Ich weiß gar nicht, hatten wir da hier auch schon mal drüber gesprochen, dass es diese Freiheit des Torwarts, so nenne ich das jetzt mal, seit dieser Saison diesen Schutzraum ja gar nicht mehr gibt. Und ich finde das auch manchmal nervig, wenn da alles so vor ihm steht. Wie soll er da noch, also nicht nur Karius, sondern der Torwart an sich, da irgendwie überhaupt zurechtkommen, wenn das alles erlaubt ist?
Ja, aber ein bisschen so ein Thema auch, so der allgemeinen Fußballdebatte am Wochenende, habe ich auch ein bisschen gehört. Manche hatten da so ein paar Vorschläge, dass man dann auch als verteidigende Mannschaft vielleicht sich ein bisschen anders positioniert und Manuel Neuer hatte, glaube ich, auch irgendwas dazu gesagt, aber so unterm Strich kam raus, ja, so ist es eben. Da muss man sich jetzt was einfallen lassen, um damit umzugehen. Ne? Also ich glaube, die Regel kann man vielleicht irgendwie nicht so ändern. Und verstehe aber den Punkt, aber wenn wir es jetzt mal umdrehen, würden wir natürlich sagen, ist für uns ja auch gut, weil wir es ja auch zweimal ausgenutzt haben, die Saison schon viel öfter, dass wir uns da auch immer tummeln und dann den gegnerischen Torwart bedrängen. Aber wenn ich das so richtig tiefer raushöre, ja, höre ich da ja im Grunde den Klang des unschuldigen Kindes, das sich den alten Fußball zurückwünscht, wo die Tore noch ehrlich fallen.
Das ist jetzt so ein bisschen übertrieben, aber gut.
Ja, aber ich finde, geht ja vieles in die Richtung. Also wir haben ja heute ja viel mehr Tore durch Assi-Videobeweis, durch komplett Handspiele, die gar keine Handspiele sind und vielleicht eben ja durch so Tricks irgendwie bei Ecken oder so. Ich finde, wenn man das alles so ein bisschen zusammenfasst, deswegen meinte ich das so ein bisschen so, die Rückkehr zum alten Spiel. Ja, kann ich verstehen, aber ich weiß nicht, ich bin selber kein Torwart gewesen, deswegen. Aber ich hatte irgendeinen Vorschlag gehört, wo es irgendwie so darum ging, wie die verteidigende Mannschaft sich dann einfach anders aufstellt, um es so dann dem eigenen Torwart wieder leichter zu machen. Muss man halt eben ein bisschen tüfteln. Wie ich überhaupt finde, was ich schon immer sage, gerade so Standardsituationen, wenn wir jetzt wieder umdenken in die Offensive rein, da hat man ja so viel Potenzial, was man sich alles einfallen lassen kann. Und ich habe zumindest jetzt am Wochenende, oder waren das die Kieler auch? Oder bei einem Spiel hat halt jemand, sonst tun die einfach immer so einen Arm hoch. Hallo, ich schieße jetzt. Und normalerweise sollte man eigentlich wie beim Baseball so eine Finger- und Arm- und Handkombination haben, wo man sagt, okay, wir haben hier sieben Eckbälle haben wir drauf. Und ich mache jetzt mit meinem Arm sowas, dass ihr wisst, welche Variante von den sieben jetzt reinkommt. Und da hatte ich nämlich einen gesehen, der hat so die Arme ausgebreitet, wie so ein Flieger. Ja, wo ich dann schon so dachte, ah, okay, das ist jetzt eine andere Variante. Deswegen breitet er die Arme jetzt zur Seite aus. Und da bin ich mir aber immer noch nicht so sicher, ob die das wirklich, ja, so machen, also ob die wirklich ein großes Potpourri an Varianten haben und ob die dann mit der Armhaltung der Mannschaft signalisieren, welche davon sie jetzt gerade nehmen. Bin mir immer noch nicht so ganz sicher. Also muss ich natürlich gesagt, die zwei Eckentore, das war irgendwie einstudiert, ja, kapiere ich auch, aber bin mir nicht ganz sicher, ob das dann so spontan entschieden wird im Spiel, ob die sagen, ah, wir gegen Kiel machen wir immer die gleichen oder so, oder ob der Eckenspieler das bestimmt, oder weißt du, beim Football ist ja so, da hat er den Head Coach auf dem Ohr und sagt, ja, wir nehmen jetzt Spielzug 22 und dann gibt er das an die Mannschaft weiter, ne? Also ich sag's mal so, da ist doch viel Potenzial.
Das ist aber ein Thema, warum hebt er manchmal die Hand und die Hand, vor allen Dingen, wenn dann gar nichts funktioniert und der Ball nicht mal in den Strafraum kommt. Was war das dann, ne? Was war da los? Also was war der Plan? Gab es einen, wenn ja, welchen? Das werden wir uns aber zum Glück immer fragen. Das ist doch gut, dass es immer wieder solche Dinge gibt, die wir uns fragen und über die wir reden können.
Ja. So, wir holen mal den Kilo ins Boot, ja, unseren immanenten, unsichtbaren, aber immer sehr gut hörbaren Leser, der uns eben immer eine Leserpost zukommen lässt, wie ihr das ja auch gerne machen könnt. Wir kriegen immer so um die 54 bis 57 E-Mails pro Woche, ja, aufgrund der Zeit können wir uns immer nur eine rausholen, aber schreibt weiter fleißig, wir beantworten alle persönlich knappencast@mail.de. Der Betreff lautet, hinten rechts immer noch ein Loch. Besiegen können wir aber trotzdem noch. Glückliche Kuschelkinder, die sich einen Auswärtssieg gönnen. Das war mal wieder eine Leistung, mit der wir leben können. Zwar ist nicht alles Königsblaue, was glänzt. Hinten rechts offen, was an Fahrlässigkeit grenzt. Aber wir kommen ja aus einer schwierigen Phase. 3 Punkte im glücklichen Sack lautet die Phrase. Neuzugänge, die einem viel Freude bereiten. Stürmer, die sich um Vorbereitung und Tore streiten. Ein ganzes Team zieht sich in den blau-weißen Bann. Eine Truppe, die überhaupt keine Störfeuer gebrauchen kann. Am Rosenmontag in Kölle Alaaf, bei uns in Münster Hillau. Die Tabellenspitze gehört ganz allein Königsblau. In einer Kabine geht es halt mal runter, dann aber auch wieder rauf. Aus dem Münsterland schicke ich ein königsblaues vierfaches Glück auf. Glück auf, lieber Kiel, und vielen Dank für die wieder mal, ja, schön zusammengefasste Stimmung von all den Dingen, die wir jetzt gerade hier schon so ein bisschen besprochen haben. Das Einzige, was wir noch nicht gesprochen haben, wenn man in Münster Hillau ruft, dann tut man das auch da bei dir um die Ecke, also wo du eingangs von erwähnt hast, vom 9 Kilometer entfernt.
Ja, genau.
Und das wäre jetzt wieder die nächste Frage, um die wir uns unbedingt kümmern sollten, warum man eben irgendwo Alaaf sagt und woanders Hillau. Ja, werden wir aber auch gleich uns zum Gehör. Weißt du, so aus der Lameng heraus, aus deiner historisch-soziokulturellen Hosentasche, wo so ein Wissen drinsteckt.
Ich lebe jetzt in Köln, was interessieren mich die anderen? Hier sagt man Alaaf und ja, Ende der Geschichte. Ja, ist so richtig,
dass man da Alaaf sagt, aber wäre halt die Frage, warum uns woanders... Also das scheint ja keine... Wir können ja jetzt mal, komm, wir machen jetzt mal eben das, was ich auch allen Menschen sage, wenn sie eine Frage haben und sagen, ah, ich schmeiß mal gerade meine KI an. Dann sage ich mal, stopp, halt, selber denken. Erst selber denken. Und was wir jetzt zumindest durch selber denken jetzt schon mal rausfinden können, ist, wenn man nämlich tatsächlich in Münster Hello sagt und in Mainz auch Hello sagt, ja, dann hat es also keinen regionalen Hintergrund, also einen Sprachhintergrund, den scheint es nämlich nicht zu haben, weil Kölle oder das Rheinland liegt dazwischen, verstehst du, wie ich meine? Ja.
Ja.
Ja. Da könnte es eher was, könnte wieder religiös sein, konfessionell, aber stimmt ja vielleicht auch nicht, weil Mainz ist ja irgendwie auch sehr katholisch. Egal, das werden wir gleich rausfinden. Ja, bitte?
Aber dann ist es doch tatsächlich nur Köln, oder? Wo Allah gesagt wird.
Ja gut, das ist nur, also schon dann das ganze Rheinland, also ich, das geht ja dann schon bis Aachen und was weiß ich, in Gladbach wird man es wahrscheinlich auch noch tun. Und in, weiß ich nicht, hier, das ist in der Mosel oder so, könnte ich mir auch vorstellen, dass man es da noch sagt, oder? Das machen wir gleich. Wir machen gleich die Landkarte von Alaaf und Hillau und warum man das tut. Das ist unsere Aufgabe für euch. Ihr wisst ja, das ist die große Schalke-Show für die Ohren. Und das Spiel und das Abseits und die Kappe von Karius haben die anderen auch schon besprochen. Aber Alaaf und Hillau hat noch keiner besprochen. Dafür sind wir da. Und das werden wir tun. Aber der Kilo hat noch einen, ja, der hat ja ein Thema aufgemacht, hier eben mit der Kabine und geht mal runter und wieder rauf und hier die Presse macht immer ein bisschen Stunk und so. Und da gab es jetzt noch eine Sache, die hatte mich eigentlich am meisten beschäftigt und mir Sorgen gemacht. Also klar, dass hier das mit, ja, Kabinenproblematik, okay, auch schon nicht so angenehm, aber wie gesagt, vermeintlich. Aber es gab ja dann noch am Sonntag noch, also letzten Sonntag, also vorletzten Sonntag, ja, so müssen wir korrekt sagen, diesen, ja, auch das natürlich wieder die Bild, einen sehr lautstarken Disput zwischen Kulttrainer Norbert Elgert und Miron Muslic, weil Elgert sich lautstark darüber beschwert habe, das Talent Mika Valentovic beim Spiel Ersatztraining und eben nicht beim U19-Spiel gegen der Augsburg auf dem Platz stand, weil irgendwie Muslic wohl wollte, nee, der soll hier sein Training machen und Elgert hätte ihn gerne eben bei der U19 gesehen. Und da finde ich immer, sobald Norbert Elgert irgendwie Stunk macht oder sobald er irgendwie involviert ist, da Probleme gibt, dann ist irgendwas nicht gut. Ja, weil er ja irgendwie schon so der Säulenheilige ist. Und ja, weiß nicht, weißt du da ein bisschen mehr davon oder was löste das in dir aus für Gefühle, also in mir ganz ungute Schummrige?
Ja, das schwierig. Also da muss man auch wieder gucken, wo es herkommt. Ja. Und ich verstehe durchaus, dass Norbert Elgert das so mittel findet, wenn der Valentovic jetzt nicht spielt bei uns. Das kann ich verstehen. Aber ob und in welcher Tonlage und in welcher Härte und Dynamik er das gesagt hat, das wissen wir jetzt nun wieder nicht. Und es wird ja irgendeinen Grund geben, warum, ne, er da, weiß nicht, sich aufgeregt hat und ob er wirklich nun ausgerastet ist oder ob er es nur gesagt hat und dann stand ein Reporter daneben und alle haben sich wieder gedacht, was ich vorhin schon gesagt habe, endlich können wir wieder über irgendwas berichten, was Schlagzeilen bringt bei Schalke, da bin ich wirklich vorsichtig. Aber dass ihn das stört, dass er vielleicht jetzt das ein oder andere Mal zu viel bei den Profis spielt, wo er doch da in der Mannschaft helfen könnte, kann ich verstehen.
Ja, inhaltlich kann ich das auch verstehen. Mir war es nur ein ungutes Gefühl, wenn die zwei sich streiten, weil das ja irgendwie so das Wichtigste ist. Es hat ja irgendwie, das war ja eigentlich auch das Coole so von Muslic zu Beginn, ne, dass er mich mit allen so verbrüdert, verabit, verbratet. Irgendwie hat es jetzt an, wenn die sich dann doch nicht so gut verstehen oder irgendwie es da Probleme gibt, ich weiß nicht, das macht mir halt einfach irgendwie ein ungutes Gefühl. Ne? Also einerseits natürlich so sportlich, weil das ja wichtig ist so für die Verzahnung. Das hatten wir zum Beispiel bei, ja, hier, ich weiß schon gar nicht mehr, wie jetzt, Karel Herratz. Der konnte ja auch nicht so gut mit Elgert und dann kam das ja auch nicht so gut mit den Spielern, mit den Jungen und so, weißt du, wie ich meine, ne? Und nur denn, also im Misserfolg findet man ganz viele Dinge, jetzt ist wieder Erfolg und von daher, ja, ist das dann auch ein bisschen Bisschen besser, aber die sollen sich mal wieder in den Arm nehmen und irgendwie eine Sprite zusammen trinken oder irgendwas Gutes machen. Also ich finde es unheimlich wichtig, dass Norbert Elgert gut Freund ist mit dem Cheftrainer der Profi.
Ja, ich glaube, das wollen wir ja alle. Vielleicht trinken die dann ja Zitronenlimonade zusammen, wäre ja auch eine Möglichkeit.
Lecker.
Ja, und klären das Ganze. Das glaube ich auch, dass das so ist, weil es gab diese Meldung, es gibt da nichts Aktuelleres mehr zu. Das ist irgendwie ein paar Tage alt und es gibt keine Update.
Ja, okay, ne? Ja,
das
gut.
Das zeigt dann ja immer, wenn es jetzt hieße, neue Dynamik im Streit oder schon wieder Elgert oder jetzt ist Elgert richtig sauer oder sowas. Ne? Mhm. Diese plakativen Überschriften. Bla, bla.
Jetzt ist Elgert richtig sauer.
Entschuldigung, ich komme aus Köln.
Das ist aber echt gut.
Expressüberschriften.
Das
ist mein Zuhause
hier.
Ja, gut.
Jetzt ist
und,
Elgert richtig sauer.
Nicht, dass das morgen irgendwo steht.
Auf Brust hat Elgert einen heimischen Storch gefangen.
Und gebraten.
Entfedert und dann gebraten als Zeichen fehlender Fruchtbarkeit.
Und geteert. Ja, das könnten wir jetzt noch, wir beide, Marco, könnten das jetzt noch stundenlang weitertreiben. Aber ich glaube, der Schlusssatz wäre, ist durch. Ist Deckel drauf.
Okay, ja gut. Das hoffe ich dann mal. Finde ich gut. Okay. Soll ich schon kurz auflesen? Recht so?
Kurz auflesen?
Ja, auflösen meine ich. Entschuldigen Sie bitte.
Ja, dann löse gerne auf.
Ja, also Alarven Hilau, ne?
Mhm.
Also, da siehst du mal, typisch Kölner Sicht, das sagt man ja schon in Düsseldorf, Hilau. Ja.
Mhm.
Also, das Einfachste ist, dass man eigentlich nur, du hast völlig recht, wirklich hier nur in Köln oder eben ja bis nach Aachen oder so im Rheinland und Bergisches Land, aber ansonsten ist fast überall Hilau. Und dieses Kölle Alaf kommt von Kölsch Alaf.
Ah.
Ja, was so viel bedeutet wie Köln okay. Über alles.
Über alles, natürlich.
Oder alles andere weg, also Alaf.
Selbstverständlich.
Ne, wenn man das so wörtlich übersetzt,
ja.
Und ursprünglich war es ein Trinkspruch. Ja, also den sagte man auch jetzt nicht nur an Karneval in Kölle. Und darauf anspielte, dass nur das kölsche Bier und die Stadt selbst zählten. Also Kölle, Alaf.
Mhm. Das klingt sehr kölsch.
Ja, genau. Und dann eben ansonsten Düsseldorf, Mainz, Münster steht jetzt hier nicht und weite Teile Deutschlands. Hilau, da gibt es dann auch irgendwie so Theorien wie Verbindung zur Halleluja oder von dem Ruf hell auf. Ja, so wie geschickt aufgeweckt. Oder Hölle auf. Vertreibung böser Geister, finde ich persönlich am passendsten. Macht auch Sinn.
Mhm.
Denn Hell ist doch die alte Todesgöttin der Germanen. Und und Karneval ist ja eigentlich das Fest der Wintervertreibung. Also von daher, finde ich auch nicht schlecht.
Mhm.
Ganz krass, das finde ich eigentlich das besondere Schmankerl. Also es gibt noch zwei andere Regionen und andere Aussprüche. Einen musste ich jetzt am Wochenende mit meinen armen Kindern schon wieder live erleben. Narinaro. Ja, es ist so gruselig, es ist so gruselig, es ist so gruselig.
Was ist das?
Es ist halt einfach auch so, wenn man jetzt halt irgendwie aus dem Rheinland kommt und dann im Südwesten ist, das ist ja so, wie wenn du irgendwie so aus einer Familie kommst, irgendwie, wo man sich irgendwie umarmt zur Begrüßung und dann kommst du in irgendwie eine andere Familie und da stehen die da steif vor einem und geben einem die Hand. Das fühlt sich ja ein bisschen komisch an. Und genauso ist es halt bei manchen Bräuchen und Gepflogenheiten im Südwesten. Das ist alles so steif, protestantisch, ja, das mag ich wirklich nicht. Und und dann sagen die halt, ja, also die, ne, wenn da so ein Umzug geht, dann sagen die halt Nari und dann die Zuschauer rufen alle Naro, also von Narren. Aha. Verstehst du? Narren. Nari,
aha,
Naro.
Mhm.
Ne, das ist so das Problem. Und es ist so lächerlich und man kriegt nichts und dann meine Kinder mal, Papa, sind die in Köln auch so geizig und ich nein. Und also es ist wirklich gruselig, ja, und aber klar, die feiern das genauso und die sind da auch so drinne und denen geht es aber dann wirklich mehr um die Kunst. Die sitzen dann stundenlang an ihren Holzmasken, die selber schnitzen.
Ah, das und, ist das.
Ja, da geht es schon mehr so um diese Kultur, ja, weil immer so Hexen und das sind auch so Nachtumzüge und da geht es überhaupt nicht so sehr um die Kamelle und die Strüssel,
sondern und mit Glocken so und so, ne?
Ja, dann geht es noch ein bisschen mehr. Eigentlich müsste man korrekterweise sagen, aber das ist ja eben typisch katholisch, ne? Rumhuren und alles verprassen. Ja, so machen wir das ja dann in Köln auch im Karneval. Da wird alles Geld halt investiert und ganze Säcke können die Kinder mit nach Hause nehmen. Und meine Kinder kommen halt immer ganz bedröppelt an mit so zwei billigen Popcorn-Plastikdingern, ja, die ihnen dann einzeln übergeben worden sind, weil die Leute halt überhaupt nichts schmeißen. Und aber eigentlich, wenn man es jetzt so korrekt, sage ich jetzt mal spirituell, mag ich es mal so, weil wie gesagt, Karneval als Sinn der Geistervertreibung, der Wintergeistervertreibung, machen die das eigentlich korrekter. Ja, weil die viel mehr Wert eben auf diese Gesänge, auf diese Geräusche, auf diese Masken legen. Und aber eben nicht so wie die katholischen Rumhurer, ja, wie man das so schön sagt, einfach so immer aufs Feiern und sich gehen lassen und so. Ne? Also es ist eine völlig andere Art. Aber das Witzigste habe ich immer noch nicht gesagt. Das war jetzt nur das Schlimme, Marina Roh. Angeblich wird auch in Norddeutschland Karneval gefeiert und zumindest gibt es auch da einen Ruf. Ja.
Ach. Ja. Der heißt dann Ahoi.
Oder? Genau so heißt er. So steht es nämlich hier und das fand ich halt lustig.
Nein, Ahoi.
Nein. Sie sagen halt einfach immer Ahoi, die gerade mit dem Schiff unterwegs sind, sich ein Fischbrötchen kaufen oder Karneval feiern. Ahoi. So sieht's mal aus. Danke, ach, wir haben schön aufgelöst. Zurück zum Fußball.
Ja, Moment, da habe ich noch zwei Einwürfe zu machen. Das erste ist, dann geh doch bitte mit deinen Kindern mal zu einem von den Fädelszügen. Die sind viel kleiner, viel netter und da kriegen deine Kinder dann auch pickepacke
volle Tüten. Die kriegen alles. Wir waren ja noch gar nicht hier. Das habe ich ja deswegen gesagt. Die wollen ja, dass ich mit denen mal hier hochfahre. Das habe ich aber mit denen noch gar nicht gemacht, weil das nicht so einfach ist von der Zeit und den Ferien und so. Aber das ist unser Plan fürs nächste Jahr.
Ah, okay.
Karneval im Rheinland, habe ich gesagt.
Dann reden wir nochmal.
Da können wir jeden Tag, kriegt ihr die Säcke voll, machen wir.
Ja, richtig. Weil jeden Tag irgendwo. Und das andere, was ich noch sagen wollte, war, der Kölner macht das ja geschickter. Du hast ja gesagt, die Geister vertreiben und so. Mhm. Der Kölner verbrennt morgen um Mitternacht einfach den Nubbel.
Den Nubbel, ja.
Den Nubbel. Und dann ist das Ding wieder geklärt. Dann sind alle Sünden, Ehebruch, rumgesaufe, Zeche geprellt und so weiter, sind alle vergeben. Nur Nubbel verbrellt, der ist schuld. Und dann ist zack, alles gut.
Herrlich, ja. Ja, es ist so wirklich, wirklich schön katholisch, ne?
Ja.
Die alten Ablassregeln, die gelten da immer noch. Klasse. Apropos Ablassregeln. Ich finde, ist das nicht wieder ein schöner Übergang? Du hast nämlich hier noch
großartig
zur, ja, sagen wir mal, aktuellen Schalke-Situation Rückblick auf die Tönnies-Geschichte. Ja. Wie ich finde, wir haben natürlich wieder zahlreiches Feedback bekommen, dass Jemal und ich das letzte Woche sehr souverän, sehr ganzheitlich begleitet haben, ohne dass wir auf die eine oder andere Seite uns da böse Kritik haben gefallen lassen müssen und trotzdem ein Statement für Menschenwürde abgegeben haben. Mhm. Ja, und dann hast du hier irgendwie so ein paar Sachen geschickt, da darfst du natürlich jetzt gerne mal ausholen.
Ja, ich war ja letzte Woche nicht dabei, sonst hätte ich da selbstverständlich auch gern mitgemacht. Ich habe aber heute, ohne das Thema nochmal aufzurollen, den wunderbaren, ganz aktuellen Blauen Salon gehört. Und das ist jetzt eine Empfehlung von mir. Hört euch das an. Ihr kennt ihn alle, den schon lange existierenden Blauen Salon, den Schalker Podcast. Die haben da heute nochmal ein paar sehr gute Infos zu dieser ganzen Tönnies-Causa, so nenne ich es jetzt mal, gegeben und auch darauf hingewiesen, das hatte ich tatsächlich vergessen, in den Ablaufplan zu schreiben, sonst hättet ihr das auch schon erwähnen können, dass Jan Böhmermann vom Neo-Magazin Royal auch im Mai 25 eine sehr interessante Sendung zum Thema Tönnies gemacht hat. Punkt.
Cool, interessant. Aber sag mal, das würde ich jetzt schon noch gerne wissen, ich habe es nämlich noch nicht gehört. Blaue Salon kenne ich jetzt schon eher als eher sehr Tönnies-kritisch. Oder hatten die auch so einen eher ganzheitlichen Blick, oder?
Die haben auch von allen Seiten beleuchtet. Okay. Vor allen spannend. Dingen haben sie diesen Brief, der ja da von diesen Unternehmern gekommen ist, mal analysiert. Wer hat da eigentlich unterzeichnet und wie sind da die verschiedenen Verbindungen? Und das war hochinteressant. Respekt dafür und hört euch das einfach gern mal an.
Okay. Dann würde ich sagen, habe ich einen kleinen Jingle, der hier im Ablaufplan jetzt vorgesehen ist. Passt ja dann eigentlich heute auch zum Karneval. Im Westen nichts Neues, so heißt unsere Rubrik, weil es wird wieder gesoffen, gehurt und am Ende um Ablass gebeten. Ne? So ist das an Karneval wirklich immer und immer noch. Ne? Auch in dieser woken, modernen Gesellschaft, da ist aber gar nichts woke an Karneval in Köln. Ne?
Nee, da sind alle gleich.
Ja. Und da wird auch keine Rücksicht genommen. So.
Aber das hören wir nicht aus.
Jetzt gucke ich mal, du weißt, es war in letzter Zeit richtig schwierig, dass wir da irgendwie richtig drüber lachen konnten und überlegen konnten. Also ich habe mal hier wieder gerade die aktuellen Überschriften vom Westen. Einstige Schalke-Stärke geht komplett flöten, Muslic braucht Lösung. Da muss ich gar nicht nachgucken, dass es einfach um die Abwehr geht.
Ja. Das ist zu einfach für uns.
Ja, aber hier habe ich jetzt. Schalke 04. Muslic enthüllt nach Sieg in Ziel. Kein Zufall. Achso, das waren die Eckenvarianten. Ne?
Bestimmt.
Das leider auch schon, können wir leider auch schon abhaken. Aber ich hatte eben. Aha, hier. Die können wir jetzt mal aufmachen, mal gucken, was das ist. Schalke 04. Mölder mit Kabinenenthüllung um Dzeko. Anführungszeichen, ich hörte es kratzen. Natürlich, von unserem Superstar vor wenigen Stunden. Er heißt Oma Ali. Und bald ist er auch mein Abi, der Oma Ali. Vielleicht sollten wir den mal, können wir das nicht als Projekt für 2026 Oma Ali in den Knappencast einladen? Meinst du, er hat diese Größe? Meinst du, er hat diesen Schalk und diesen Witz, dass wir hier den Westen manchmal so ein bisschen, lustig machen auch, aber natürlich mit einem schönen künstblauen Herz. Wäre das nicht was? Bei Instagram, an meine Instagram-Beauftragte, Oma Ali suchen und eine freundliche Nachricht schreiben. Tun wir auf unsere Liste.
Ob ich die Instagram-Beauftragte finde.
Okay, also, ich hörte es kratzen. Hast du eine Ahnung, worum es da geht?
Wer hat das gesagt?
Ja, also Mölder mit Kabinenenthüllung um Dzeko. Anführungszeichen, dann kommt irgendwie so ein Zitat. Ich hörte es kratzen. Untertitel. Edin Dzeko ist ein Superstar und auf Schalke bleibt der Stürmer bodenständig. Das zeigt jetzt eine Geschichte, die Juri Mölder erzählt.
Ich habe jetzt irgendwie gedacht, er hätte sein Trikot selbst gebügelt, aber es würde ja nicht kratzen. Also insofern passt das wohl nicht. Keine Ahnung, erzähl.
Also, das Zitat ist dann von Mölder selber. Er sagte, ich hörte es kratzen und erzählte nach dem Spiel. So, was war passiert? Mölder sah den Schalke-Stürmer Edin Dzeko, wie er seine Schuhe selbst sauber machte. Eine Szene, die dem Eurofighter sofort auffiel. Du spürst deine Liebe für den Fußball. Es sind Momente wie diese, die zeigen, wie sehr Dzeko bei den Gelsenkirchenern geschätzt wird. Schön. Also dann, Mölder betonte genau diese Eigenschaft. Ich sehe nicht, dass er zu jungen Spielern geht und sagt, setz dich mal hin, jetzt spricht der Vater. Stattdessen integriert er sich selbstverständlich. Edin und so weiter und so fort, das wissen wir. Und eben also dieses, ich hörte das Kratzen, war also das Kratzen des Schuhputzens.
Ach so, sehr okay. Schön. Gut.
Ne?
Das ist schön, wenn Männer Schuhe putzen können. Kann nicht schaden.
Ja, und ja, jetzt haben wir hier noch eine. Ja, aber ich glaube, das ist das auch mit den Eckbällen, weil hier ist so ein Bild. Der nächste ist, Fußballentwicklung ist nicht aufzuhalten. Jetzt profitiert auch Schalke 04 massiv davon.
Das könnte ja fast unsere Torwart-5-Wochen-Geschichte sein,
kann
oder?
Kann schon sein. Von Marco Hintemüller. Ist von gestern, ja, und also es ist eigentlich genau das, was du sagst, dass es halt eben um diese Ecken geht und dass man da irgendwie so ein Gewühl macht und ja. Ja, also dementsprechend, mehr als ich hörte es kratzen, habe ich nicht zu bieten, gerade bei der Westen, weil alles andere, ja, alles andere hatten wir dann eigentlich. Kampfsieg in Kiel, nee.
Dann ist das so.
Dann ist das eben mal so. Und ist ja auch mal gut so. Wir haben uns ja schon wieder in einen schönen Alaf-Rausch gequatscht. Apropos Rausch. Ich wurde gezwungen, zu Recht, dass ich einen Jingle spiele. Das mache ich jetzt einfach mal, was mir bekanntermaßen nicht zusagt. Aber du hast was vorbereitet. Ich habe da auch schon heute eine Kleinigkeit gelesen. Es gibt wieder Neues von Le Medam. Und Da haben wir einen 20-sekündigen Jingle. Muss das denn überhaupt sein? Dürfen Jingles überhaupt so lang sein? 20 Sekunden?
Spiel ihn einfach, Marco. Okay.
Kämpfen ohne zu jammern.
Jetzt hier beim Knappencast, um nochmal die letzten Wörter zu wiederholen, dieses wunderschönen Jingles. Christine, dann die Bühne gehört dir. Das Einzige, was ich gelesen habe, war irgendwie 25 Tore Pokalfestival. Geht's darum oder fass doch einfach mal die Aktualität für uns zusammen.
Wie sehr ich es liebe, wenn du das Ende meiner Geschichte schon jetzt verkündest.
Ja, aber es gibt doch bestimmt noch mehr. Es gibt Team Blau, Team Weiß, Team 1, Team 2.
Ich denke, vielleicht solltest du, wenn ich fertig bin, den Jingle einfach nochmal spielen. Ja. Dann das wäre dann gerecht. So, wir fangen an mit Fakten. Und zwar läuft die Vorbereitung. Es hat ja lange gedauert, bis die Frauen auch wieder in die Vorbereitung eingestiegen sind. Und sie haben verschiedene Testspiele gemacht. Unter anderem gegen St. Pauli 4-0 gewonnen. Gegen, das war mein Liebling, den niedersächsischen Oberligisten, die SV, jetzt pass auf, Timono. Timono. Okay. Das hatte so viel Schönes. Da stand nämlich auf den Schalke-Seiten immer nur Timono. Und da habe ich gedacht, Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein. Was ist Timono? Und Timono kommt aus der Oberliga Niedersachsen-West und bezeichnet Abkürzungen für eine Spielgemeinschaft. Nämlich Ti, also T-I, für Timmel. Dann M-O für Mormaland und N-O für Nordmoor. Das kann ja alles nur irgendwo im Norden sein. Timono fand ich sehr schön, wurde auch 4-0 gewonnen, das Spiel. Dann gab es eine Reihe von Testspielen gegen auch höherklassige Gegner bei so einem Leistungsvergleich. Da gab es ein Unentschieden und ausnahmsweise mal zwei Niederlagen, was ja auch selbst in der Vorbereitung sehr selten ist. Und am 14.02. am Valentinstag haben sich die Damen dann wieder beschenkt mit einem weiteren Testspielsieg, bevor es dann gestern am 15.02. wirklich ernst wurde. Denn da stand das erste echte Pflichtspiel an im Kreispokal-Viertelfinale. Gegner war der etwas bedauernswerte Erler SV. Und das, was du nämlich schon gesagt hast, das wurde wirklich 0-25, also mit 25 Toren des Schalker-Teams gewonnen. Und ich habe da mal versucht rauszufinden, also alle Torschützinnen habe ich nicht rausgefunden, aber es gab eine Frau mit 7 Treffern, nämlich Lucy Kawatzki und Katharina Kemper mit 5. Was ich jetzt aber spannend fand, war, dass eine gewisse Jada Asamoah sich 2-3 Mal an Toren beteiligt war und so 3 Scorerpunkte einschießen konnte. Und die spielt inzwischen im Kader der U19. Ja, und es ist die Tochter von unserem Gerald, ganz genau.
Das ist ja toll. Jada.
Tatsächlich, das habe ich nämlich auch erst gedacht, so, Jada, genau. Ich habe natürlich erst gedacht, es wäre anders, aber Jada. Und ich habe da mal versucht, noch ein bisschen was rauszufinden zu diesem Spiel, weil 25-0 ist selbst für unsere Frauen ja doch ein extrem hohes Ergebnis. Und habe dann gelesen, dass der SV Erle 08 nur eine Wechselspielerin überhaupt zur Verfügung hatte. Es gab noch 4 verletzte Akteurin, sodass 3 weitere mussten arbeiten. Das ist ja irgendwie auch total bitter. Und der Trainer hat dann aber gesagt, sie wollten trotzdem unbedingt antreten, also der Trainer vom Erla SV. Und das Pokalspiel kampflos abzugeben, war für sie kein Thema. Da hätte man sich natürlich gewünscht, sie hätten wenigstens einen Ehrentreffer gehabt und nicht gleich 25-0 verloren. Wie geht es jetzt weiter? Am 22. Februar gibt es nochmal ein Testspiel um 17 Uhr bei einem Regionalligisten. Am 1. März ist dann das Westfalen-Pokal-Viertelfinale gegen den SSV Rade. Am 15. März gibt es das Auswärtsspiel in der Westfalen-Liga-Saison. Und der Wiederbeginn der Westfalenliga ist eben dann der 15. März beim SV Thülen.
Ja, ewig hin. Vier Wochen.
Bis dahin hast du dann sicher nochmal das Vergnügen, dass ich dabei bin und du diesen Jingle spielen darfst, mein Lieber.
Ja. Und ich habe in der Zwischenzeit nochmal noch ein bisschen recherchiert, weil mich interessiert ja nicht immer nur die erste Mannschaft, die ist ja eigentlich... So ehrlich wollen wir mal sein, die sind ja schon so gut wie durch, da kann wirklich nichts mehr schief gehen. Mhm. Ich habe jetzt nicht nach der zweiten geguckt, ich habe mir mal die U19 mehr angeguckt und da muss ich leider feststellen, da gibt es sowas wie eine, ja, das ist so ähnlich wie bei den Jungs, sage ich mal. Da gibt es ja dann so Staffeln. In unserer Staffel jetzt, das ist irgendwie so eine Weststaffel, keine Ahnung, da ist jetzt auch Mainz dabei und Saarbrücken, aber auch Leverkusen, Köln. Und Borussia Mönchengladbach, da sind wir leider nur 7. von 10 Mannschaften. Mhm. Ja, da sieht man eben, finde ich, dass wir da schon noch Nachholbedarf haben. Also Köln ist da ganz vorne mit einem Torverhältnis von 52. Und ja, wir haben da 4 Siege, 4 Niederlagen, ein Unentschieden. Können aber, glaube ich, auch nicht mehr absteigen, weil die DJK Tusa Düsseldorf, die hat nur einen Punkt. Ja, was wollte ich nur mal so anmerken? Da tummeln wir uns eher so im Mittelfeld. Aber das Schöne ist ja eigentlich, und das finde ich halt auch so wichtig, dass wir das überhaupt so angehen und dass wir das hier im knappen Cast auch so populär machen. Auch wenn die Jingles so schrecklich sind. Und ich habe noch was gerade gefunden. Ich scroll jetzt gerade ein bisschen runter. Ja. Hier sind nämlich die Spielerinnen der U19.
Genau.
Und da ist natürlich als erstes heute Yada Asamoah. Und Yada Asamoah ist der Star in der U19. Mhm, die hat nämlich 10 Tore. Von, keine Ahnung, 20 Toren, die wir insgesamt geschossen haben. Super geil. Ja, da. Cool. Asas Tochter, finde ich geil. Mhm. Schön.
Ja, sehr cool.
Huge.
Mhm. Ja.
That were die Schalke-Frauen. Und
genau.
Dann kommt hier als nächste Schicht. Weil bald kommt auch nächster Paarlauf. Nee, Moment mal, es gibt ja Paar. Es gibt Eistanz, aber wir haben jetzt heute Abend, der Paartanz war schon und jetzt ist aber Paarlauf. Da darf man nämlich auch springen und schmeißen, habe ich nämlich gelernt.
Ganz genau.
Und beim Tanzen darf man nur so über der Hüfte irgendwie so ein bisschen rumshakern. Aber sonst eben nicht. Gut, also kommen wir zur nächsten Schicht. Muss ich aber erstmal auf meinem Jingleboard ein bisschen rumwurschteln.
Nächste Station.
Die nächste Schicht. Was kommt da auf uns zu?
Ja, hier kommt der nächste Östverein aus Magdeburg. Am kommenden Samstag, wir haben ein Topspiel, was natürlich ein bisschen grotesk ist. Klar, wir als Spitzenreiter und Schalke 04 sind immer top. Die Macht des Landes, aber natürlich gegen Magdeburg, ja, eigentlich nicht so toppig. Aber ich erinnere mich, wann war das, vor 2 Jahren, wo wir mal dieses verrückte Pyro-Nebel-Spiel, wo so lange unterbrochen war und auch schon wieder 2-0 zurücklagen nach kurzer Zeit. Dann haben wir, glaube ich, 5-3 oder 4-3 gewonnen oder so.
4-3.
Wo Michi Lange da noch so ganz am Ende im Ball. Das war schon ein verrücktes Spiel. Das war auch damals ein Top-Spiel. Ja, hoffentlich wird es wieder nicht so zitterig. Sag mir doch erstmal deinen Take.
Sehr schön.
Du hast mir hier aber schon wieder Daten geschickt, aber ja, vielleicht du erstmal so mit deinem aus dem Bauch heraus Take. Hallo?
Achso. Ja, wir haben ja bisher noch gar nicht. Hallo?
Ja,
ich bin da. Ja. Hörst du mich nicht?
Ja, ist gut, doch, jetzt höre ich dich. Hm? Und freue mich natürlich.
Wir haben ja noch gar nicht so oft gegen Magdeburg tatsächlich gespielt. Ich habe auch gedacht, das müsste doch eine viel längere Historie sein.
Aber wieso denkst du das, dass es eine viel längere sein?
Ja, weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Ich habe gedacht, dass es da vielleicht in den 60er und 70er Jahren...
Erinnerst du dich nicht an den 19. November 1989? Dieses Land war geteilt. Das war die Zone. Da durften wir nicht hin.
Ja, ist ja gut. Denk an deine Nerven und deinen Blutdruck und dich aufregen.
Reg mich auf. Ja gut, das ist so. Da muss man sich manchmal aufregen.
Also wir haben ja durchaus auch schon 1977 gegen Magdeburg gespielt. So viel zu deiner Theorie.
Ja, zweimal im damaligen UEFA-Pokal, das ist ja auch okay.
Richtig. So, und das hätte ja viel häufiger auch sein können.
Aber wieso? Theoretisch. Wir waren doch gar nicht so oft im Europäisch in den 60ern, 70ern.
Vielleicht habe ich das nicht alles so vor Augen.
Das stimmt, Flexikon. Das merken schon. Das merke ich schon.
Das kann schon sein. Da stehe ich zu. Das kann ich alles recherchieren, kein Problem. Aber ich muss ja nicht alles wissen.
Das merke ich
schon. Das ist der Unterschied. Ja. Wichtig ist, dass ich weiß, wie ich es rausfinde.
Das stimmt.
Ich muss es nicht immer wissen, siehst du. So, und jetzt konzentrieren wir uns wieder auf das Wesentliche. Wir haben also noch gar nicht so oft gegeneinander gespielt. Aber die Spiele waren immer mit vielen Toren verbunden, wie du da schon gesagt hast. Nicht nur dieses 4-3. Es gab ja auch dieses sehr, sehr, sehr schreckliche 2-5.
Ja, richtig.
Das ist ja auch noch richtig, gar nicht so lange richtig, her, richtig, ungefähr richtig, ein Jahr.
Richtig, richtig.
1. Februar, 1. Ja. Februar 25, 2-5.
Ja.
Das hatte ich auch komplett verdrängt aus meinem
Hirn. Ich auch.
Hirn. Verdrängt.
Total.
Aber es war da. Leider. Und ich habe aber Feindbeobachtung, ein bisschen das Spiel meiner zweiten Liebe in Magdeburg geguckt, wo ja Gott sei Dank die Arminia endlich mal wieder gewonnen hat und mir da so gedacht, okay, das schaffen wir. Also das passiert mir ja selten, dass ich da so positiv denke und trotzdem habe ich gedacht, ich werde wie immer unentschieden tippen, ne? Das ist ja klar. Aber ich glaube, das wird was. Ist so meine Theorie.
Okay, ja. Ich glaube, das wird was. Das ist gut.
Hast du auch eine?
Ich hoffe. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Eigentlich ist ja alles wieder angerichtet. Im Gegensatz zu Dresden, die damals, als wir gegen die gespielt haben, zwar auch irgendwie auch 16. Aber irgendwie hatten die da so einen guten Lauf, hat Magdeburg jetzt gerade keinen guten Lauf in den letzten Spielen. Stehen aber in ähnlichen Regionen. Und natürlich ist es ja klar, wenn du ein Heimspiel hast, dann auch noch Abendspiel, du bist oben, hast das Hinspiel gewonnen, dann wäre das ja völlig utopisch, jetzt irgendwie zu sagen, ah, Mist, unentschieden, da wäre ich schon zufrieden mit. Ne? Das können wir ja gar nicht machen.
Nein.
Und eigentlich geht ja alles in diese Richtung, aber da wir ja Schalker sind, dürfen wir ja Schiss haben und müssen wir auch Schiss haben. Ja, und dementsprechend, weißt du, wie ich meine? Das ist eigentlich eine klare Kiste. Ja, Ich kann mal gar nicht so viel zu sagen. Also normalerweise müsste man jetzt sagen, 3-1, zack, fertig. Hinten immer noch nicht ganz dicht, aber vorne läuft es, jetzt gewinnen wir 3-1. Aber wir sind die FC Schalke 04, wir machen die verrücktesten Dinge. Und wie gesagt, das gegen Dresden konnte wirklich keiner erwarten. Und deswegen bin ich jetzt einfach mal ganz schissig und halt die Goschen und halt stattdessen dir lieber noch eine Pauke, und zwar eine Stammpauke, zu deiner...
Was?
Ja, doch, zu deiner europäischen Besinnung, auch zu dieser Verbrüderung. Gut, vielleicht, wer weiß, im Lipperland, das ist ja dann gar nicht mehr so weit bis zur Zone gewesen. Ja, vielleicht.
Vorsicht!
Ist auch nicht mehr so weit bis zur Zone dann, oder? Wie weit ist es bis zur Zone von euch?
Weit.
Schon noch ein Stück.
Ganz
ne?
weit, ja. Du guckst dann erstmal, wo Lippe ist,
ja, ist
und
gut.
Dann reden okay. wir weiter.
Also, aber Schalke war tatsächlich bis 1997, das war ja das Verrückte, oder 96, da waren die seit, ja, ich glaube, fast 30 Jahren nicht mehr, oder 29 Jahre nicht mehr im europäischen Pokal und gewinnen das Ding direkt. Und die waren halt vorher tatsächlich nur 5-mal. Also diese europäischen Pokalwettbewerbe, kleine Geschichtsstunde hier, gibt es seit 1955, glaube ich. Und bis eben in die 90er Jahre war Schalke nur 5-mal mit dabei, weil die nie gut waren. Die waren einmal Meister 1958, da waren sie danach in dieser Saison dabei und sind da, glaube ich, sogar erst im Viertelfinale ausgeschieden. Dann waren sie einmal Pokalsieger, 1962 waren im Europapokal der Pokalsieger und einmal 1969 waren sie zwar Verlierer im Pokalendspiel gegen Bayern, aber Bayern wurde gleichzeitig auch Meister und deswegen durften sie auch in diesem Wettbewerb starten. Und dann waren sie noch zweimal im UEFA-Pokal, das war einmal 76 und 77. Und das macht insgesamt 5 Mal. Und naja, und deswegen meinte ich, in diesen 5 Mal, da muss es ja schon auch irgendwie sehr zufällig und glücklich sein, dass du dann ausgerechnet auch noch auf eine Mannschaft aus dem Osten triffst. Gut, ist auch einmal passiert dann gegen Magdeburg, aber eben ansonsten hatte Schalke wirklich gar nicht so viele Gelegenheiten, auf die zu treffen. Und dann waren wir halt immer in der ersten Liga und die irgendwie in der vierten zum Teil sogar. Naja, und dann haben wir halt eben einmal im DFB-Pokal, das weißt du aber natürlich, in einer Siegessaison 2001. Und das war das Schöne, dass die Magdeburger uns, nämlich die Bayern, in der Runde vorher ausgeschaltet hatten. Und da konnten wir dann locker durchmarschieren. So, ich sag mal, lange genug rumgekramt.
Wer hat das Tor gemacht in dem Viertelfinale?
Das ist jetzt mal eine gute Frage, wo du mich zurückhauen kannst. Und da muss ich kurz überlegen.
Ja, überleg mal. 34. Minute.
Ei, das ist richtig fies.
Ist einer von
ein Holländer. Ein Holländer.
Bitte?
Ein
Nein.
Holländer.
Nein.
Dann habe ich ja schon verloren. Ich hatte jetzt einfach irgendwie auf einen Holländer von Hochdalm oder irgendwie so. Oder.
Jörg Böhme.
Ach schön, mein Liebling. Klasse. War es ein Elfmeter?
Das sehe ich jetzt hier nicht, aber könnte natürlich sein.
Könnte sein, ja.
Könnte sein. Lassen wir mal so stehen.
Lassen wir mal so stehen. Schön. Haben wir das auch noch abgefrühstückt. Unser legendäres Spiel. So. Und ich habe jetzt einfach mal, obwohl ich das sonst nie tue und es immer schlecht ist, ich habe einfach gesagt 3-1 jetzt. Zack, fetti aus.
Sehr ungewöhnlich für dich. Ganz ungewöhnlich.
Habe ich jetzt einfach mal Bock drauf. Geht 3-1 aus. Wir fegen sie aus der Arena. Fertig.
Ja, das Schöne ist ja, du kommentierst es ja dann auch.
Ja, da wollten wir ja später noch drüber reden. Also
einer von uns. Auf jeden Fall einer von uns.
Da reden wir später noch. Das machen wir off-air. Das machen wir off-air. Ja.
Seid gespannt.
Seid auf jeden Fall gespannt. Wir können ja hier an der Stelle mal den großen Koffer aufmachen, was der Knappencast für euch alles bereithält. Also ihr habt es ja schon mitgekriegt. Nicht nur das Sportliche beachten wir, sondern auch alles darüber hinaus, auch ein bisschen
Du hast den Hausmeisterei-Jingle schon lange nicht mehr
gespielt. Ja, den spielen wir jetzt auch nicht. Wir sagen das jetzt einfach so.
Okay.
Und da drin ist auch die Nachfüllzeit. Ja, der eine macht so, unbedingt. Der andere macht so. Aber das Schöne ist, ihr könnt die Schalke-Spiele live verfolgen. Einfach bitte abonnieren, positiv bewerten. Wir freuen uns immer, gerade bei Apple Podcasts, bei Spotify. Das sind ja unsere Partnerprogramme. Und weißt du auch, was die weltweit beste Conversion ist? Weißt du eigentlich, was das ist?
Die weltweit beste Conversion.
Ich weiß auch nicht, was das ist. Ich sehe Fragezeichen.
Was soll das bedeuten?
Ich weiß auch nicht, was das ist. Ich wollte damit nur einen Hinweis geben, dass wirklich jeder andere Podcast, den man hört, der hat halt Werbung dazwischen. Die werden einfach KI-mäßig dazwischen geschaltet, meist immer an irgendwelchen spannenden Stellen. Und meistens kommt immer diese, ich weiß gar nicht, wie die heißen, aber in diesem Werbejingle kommt halt immer dieser Spruch, die weltweit beste Conversion. Irgendwie geht es um Finanzen und irgendein Zeug. Oder um Startup oder wie man ein Unternehmen gründet. Ich glaube, irgendwie sowas. Aber ich weiß halt auch nicht, was die weltweit beste Conversion ist. Ich dachte, du wirst es das. Müssen wir auf nächste Woche warten oder übernächste. Vielleicht weiß es irgendjemand. Aber
vielleicht schreibt es uns ja jemand, was das bedeutet.
Genau. Ich wollte halt einfach darauf hinaus, dass beim Knappenkasten noch nie so eine Werbung war, die einfach an spannenden Stellen dazwischen geschaltet wird. Und
das stimmt.
Dazu ist es halt cool, wenn ihr uns positiv bewertet. Apple Podcasts, Spotify, finanziell unterstützt. Bei YouTube könnt ihr uns natürlich auch finanziell unterstützen, indem ihr einfach 10 Euro in die Kommentare schreibt. Da haben wir auch was davon. Ansonsten immer knappencast@mail.de bei PayPal. Wir freuen uns. Vom Carsten ist wieder was eingegangen. Ich glaube, der hat mittlerweile sogar einen Dauerauftrag eingerichtet. Ganz vernünftig, wie er ist.
Das ist so ein guter Mensch.
Einen kleinen Betrag mit einer 0,4 am Ende.
Und wie süß.
Das summiert sich. Ja, lieben Dank, Glück auf, du wirst umarmt und tut es ihm nach.
Auf jeden
und
Fall.
Werdet gute Menschen. Ja, bevor ihr alle eure Sünden dann übermorgen dann bitte wieder loslasst. Jetzt könnt ihr das Geld noch ausschmeißen.
Jetzt ist alles möglich.
Zeit der Sünde.
Auf jeden Fall.
Zeit der Sünde. Ich habe von dir aber außer, ja, wir schaffen das schon oder so, zu Magdeburg noch kein klares Statement gehört, was ich an der Stelle noch einfordern möchte.
Ich sagte doch bereits, dass ich das Feindbeobachtung betrieben habe, indem ich und da dann feststellte, dass wir das machen können. Ich habe das gesehen, was die Arminia da so gemacht hat und habe gedacht, Das können wir auch. Ja, aber auf jeden Fall, wenn wir in der Arena spielen. Und darum werden wir das gewinnen. Ja. Da bin ich total zuversichtlich.
Wie viel denn? Darauf will ich hinaus.
Ach, darauf will ich hinaus. Ich sag, das wird ein sehr souveränes und ganz atemberaubend überzeugendes 2-1.
Okay, schön. Namkarz sich also fast einig.
Positioniert, ja.
Positioniert. Da habe ich normalerweise, tue ich das doch immer, schaue ich so ein bisschen auf die Uhr, wie lange nehmen wir denn schon auf? Ach, unsere typische Zeit, wir haben bald wieder unser ganzes Spiel voll, so gehört es sich auch. Und ich habe natürlich recherchiert und da können wir gleich noch ein bisschen im Cold Closer die wichtigen Bildungsfragen abschließend klären. So, der Parloff macht sich auch schon bereit, so lange sind aber noch die Skispringer dran, da schneit es wie verrückt in den italienischen Alpen, sensationell. Ja, ich freue mich auch noch auf die Bob-Entscheidung und danke dir für diese kunterbunte, herrliche Sendung, vor allen Dingen für den Frauen-Jingle. Nachfüllzeit am kommenden Samstag mit irgendwem von uns beiden, die wird es geben. Bitte abonniert alles vom Knappencast, alles, was es gibt und liebt uns, so wie wir euch lieben. Christine, vielen Dank, es hat viel Spaß gemacht. Wir hören uns gleich noch nach dem Outro. Die Schlussworte gehören natürlich dir. Und ja, vielleicht sagst du einfach auch noch was zum Eiskunstlauf-Paar, damit die Leute da auch aufgeklärt sind und was dich daran so fasziniert.
Also das Wunderbare ist, dass ich als Kunstlauf so alle 2 Jahre mal gucke und es dann immer ganz großartig finde und das Paar, was jetzt läuft, zufällig tatsächlich Platz 1 ist nach dem Kurzprogramm, deren Namen ich jetzt aber auch so ohne zu gucken gar nicht aussprechen kann. Da hoffe ich natürlich, dass die Goldmedaille holen können. Aber was ich noch sagen wollte, ist natürlich vielen Dank, dass ihr uns heute einmal mehr zugehört habt und natürlich auch dir, Marco, für die wunderbare Sendung und dass das alles so spontan geklappt hat heute. Und mal sehen, wer von uns dann am Samstag zu hören ist und euch allen da draußen, falls ihr das morgen, unsere Sendung im Wachkoma nach dem Rosenmontag und in Vorbereitung auf die Nubbelverbrennung hört, alles wird gut. Ihr hört uns wirklich. Schalke hat gewonnen. Und wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Und ich sage nochmal Alaaf, Glück auf, schönen Abend.
Knappencast.
Weidenfeller wird ausgespielt. Höger macht das Tor. Und Tor. Und was für ein Hammer von Marco van Hoogdane.
Der Podcast vom geilsten Club der Welt.
Da sind wir wieder, im Hinterzimmer. Da, wo die illegalen Wetten betrieben werden. Ja, wo Menschenhandel manchmal auch geschieht. Im Cold Closer vom Knappencast. Einzigartig in der deutschen Podcast-Landschaft. Christine, wir haben eine Sache, über die wir reden müssen. Mir ist aber gerade noch eine zweite angefallen, weil es wirklich unfassbar schneit an der Skisprungschanze. Aber wollen wir erstmal anfangen mit der Sache, die du dich fragst, wie es nämlich mit dem türkischen Abi ist. Habe ich recht? Christine, bist du überhaupt noch da? Muss ich das jetzt alleine machen? Das kann doch alles nicht wahr sein. Wo ist sie? Doch, die ist doch noch da. Aber ich höre sie nicht mehr. Das ist schade.
Ach, ich hatte das Mikro ausgestellt. Ja,
das haben wir alle jetzt auch da mitbekommen. Da bist du. Ja. Wir müssen anfangen mit Abi. Ja. Wir müssen anfangen mit
bitte
Abi.
Bitte sag das. Ja, bitte erklär das endlich. Ja, Abi. Ich halte es kaum noch aus, Verspannung. Ja, das kann ich mir sag.
Also, grundsätzlich. Ob das jetzt alles so von der Phonetik und Artikulation so korrekt ist, liebe türkischen Mitbrüder und Mitschwestern, verzeiht es mir. Ich lese es jetzt einfach mal hier so vor, wie ich es phonetisch aus dem Deutschen kenne. Agabay ist der ältere Bruder und davon ist Abi die Kurzform. Abi. Ja, kurz vor dem älterer Bruder. Und älterer Bruder steckt schon drin, dass es nicht nur so, dass es auch so eine soziale Rolle spielt. Und deswegen ist, wenn die Türken Abi sagen, ist das, du stehst über mir, aber wir sind verbunden. Also es ist eine respektvolle Nähe. Ja, Anders als Herr so und so bleibt es warm, persönlich und alltagstauglich. Und das Interessante ist aber doch tatsächlich, dass es im heutigen Türkisch, besonders in Städten, Jugend- und Straßensprache, sagt man tatsächlich doch auch Abi und meint damit auch, ey, hör mal, alter Digger. Also im Grunde ist es dann doch so wie Brate und Bruder. Ne?
Digger.
Und aber man nutzt dieses Abi wohl echt auch ziemlich oft. Gibt irgendwie auch so ein Tamam Abi, alles klar, pass, oder Abi, ja. Heißt so viel wie genervt, bittend, beschwichtigen. Und trotzdem legen die hier Wert drauf. Unterschied zu Brate, Bruder, ja, das ist gleichrangig, Betonung Solidarität, oft kumpelhaft, und Türkisch Abi leicht hierarchisch, Betonung Schutz, Erfahrung. Kumpelhaft mit Respekt, Kern. Ja.
Okay.
Und wenn man es aber so ähnlich wie Bro und eben ey, Brate, dann sollte man eigentlich im Türkischen eher Kanka sagen. Das ist nämlich so ein rein freundschaftliches Bruder. Naja, haben wir das?
Ich möchte auch noch was aufklären, unbedingt, ja, nachdem du das aufgeklärt hast, weil es könnte ja sein, dass unsere geneigte Zuhörerschaft möglicherweise gar nicht weiß, was eine Nubbel ist und was das zu bedeuten hat
mit dem Nubbel.
Ja, ein Nubbel ist eine Stoffpuppe, die zum Weiberfastnacht über diversen, inzwischen aber deutlich weniger wegen der vielen Auflagen des Ordnungsamtes, die es dazu gibt, über die Kneipen gehängt wird. Ja, ist so. Und diese Stoffpuppe hängt also dann bis Veilchendienstag, also morgen gegen 12 Uhr, über dem Straßenschild. Dann wird sie runtergelassen und auf dem Scheiterhaufen. Und warum und wieso? Genau das, was ich vorhin schon sagte, dass durch die Verbrennung des Nubbels verschiedene Sünden, die im Karneval passiert sind, direkt fort sind. Alles ist fort. Süß. Und das hat natürlich ein Ritual und das macht nicht nur irgendwer, sondern das ist, wie das in Köln und im Karneval so üblich ist, hat das einen Ablauf. Und zwar gibt es eine Person, die dann entweder, das auch lustig, als Geistlicher oder als Bestatter verkleidet ist, der eine Anklageschrift verliest. Und in dieser Anklageschrift kommen dann so verschiedene Punkte, also die sind überall gleich, vielleicht mal in so ein bisschen Variationen, zum Beispiel, wer ist schuld, dass wir nach Karneval alle krank sind, der Nubbel. Wer ist schuld, dass der FC wieder so schlecht gespielt hat, der Nubbel. Wer ist schuld, dass wir die Zeche geprellt haben, der Nubbel. Und so weiter und so fort.
Und wer ist schuld, dass im November so viele Menschen geboren werden?
Auch der Nubbel, auch der Nubbel, auf jeden Fall der Nubbel. Und dann wird er eben verbrannt. Und dazu gibt es auch natürlich Kölsches Liedgut, ist ja klar, das gibt es den ganzen Karneval durch. Und dann natürlich auch ein bestimmtes Lied, was dann dazu gesungen wird. Und wenn er dann verbrannt ist, dann weinen auch alle, weil, wenn er dann verbrannt ist, dann kommt am Aschermittwoch die Fastenzeit.
Alles vorbei mit Rumhuren.
Ja, dann ist Schluss mit lustig. Dann ist total Schluss mit lustig. Jetzt wisst ihr das auch.
Jetzt wisst ihr das auch. Und und ich habe mich gerade gefragt, während ich also hier an dieser Skisprungschanze, die Springer müssen wieder zurück hin, und es schneit. Und ich wollte schon sagen, wie aus Kübeln oder aus Eimern. Aber das sagt man ja gar nicht bei Schnee.
Nein.
Ja.
Nein.
Eben. Aber bei Regen darf man das sagen. Eben. Man sagt gar nichts bei Schnee. Man kann nur sagen, es schneit wie verrückt, es schneit ohne Ende. Ja,
ich habe bei Schnee ja auch nie was zu sagen, weil ich finde es immer nur grauenvoll, egal wie viel.
Aber warum sagt man das denn nicht? Ja, und hier abschließend, nur im knappen Cast, Regenflüssigkeit, da darf es schütten, Schnee sind Flocken. Das heißt, Schnee wird nicht ausgegossen, sondern flockt, treibt, stiebt und wirbelt.
Und
da hat sich andere Bilder durch. Aber stieben finde ich auch geil, der Schnee stiebt.
Das stimmt.
Also mit diesen Bildern und sprachlichen Köstlichkeiten möchten wir euch in den Abend entlassen. Oh, ich sehe gerade, die Deutschen führen sogar in diesem Schneestieben. Aber es ist echt ein Thriller. Da passiert gar nichts und man sieht halt einfach nur Schnee, Schnee, Schnee. Nee, die Österreicher lassen sich gerade feiern. Also keine Ahnung. Das könnt ihr selber rausfinden. Viel Spaß beim Paarlauf. Und ganz viel Erfolg für uns alle am Samstagabend. Glück auf, ihr Lieben.
Glück auf. Tschüss.